Ja, ich freue mich wieder, dass ich bei Ihnen sein darf und über was reden darf, was im Johannesevangelium im 17. Kapitel steht. Jeder kennt den Text, weil der wird recht oft zitiert, wenn es um Einheit geht, um Einheit der Christen. Aber ich möchte es aus einem ganz anderen Blickwinkel heute einmal beobachten und anschauen. Ich lese es einmal vor und dann geht's los. Das hohe priesterliche Gebet. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben geben alle, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, das tue ich. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn deine Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sein wie wir. Der Text ist so tief, so grandios und so in einer Breite aufgefächert, dass er so eine große Überschrift hat wie das hohe priesterliche Gebet. Das heißt, da muss um was Elementares, um was Wichtiges gegangen sein. Was hat Jesus gemacht? Er hat seine Augen aufgehoben zum Himmel und hat gesprochen. Jesus hat Worte in den Mund genommen, die aus seinem Herzen gekommen sind, aus einer tiefen, innigen Beziehung zu seinem Vater. Worte, die nicht irgendwo abgebildet waren in Äußerlichkeiten, sondern in der tiefen innerlichen Hinwendung zu Jesus. Rechts und links von Jesus hat alles runter und rauf gehen können, was passiert ist. Er hat seine Augen aufgehoben zum Himmel. Er hat sie ausgerichtet auf seinen Vater. Sein Blick ging zum Vater, von dem er hergekommen ist und wo er ist und wo er wiederkommen wird. Zur Quelle, die ihn speist. Und in der Antwort, der Vater hört seinen Sohn. Sein Herz war bewegt. Menschheitsgeschichte und Ewigkeitsperspektive wurden verbunden. Evangelium komprimiert, zusammengefasst. Auf das eine, was wirklich zählt, auf die Beziehungsebene. Auf die Beziehungsebene, die die Tür öffnet, die den Weg zur Tür hingeht und die uns durch die Tür an der Hand durchtragt in der offenbarten und in der gezeigten Wahrheit. Jesus hat die Macht, damit er ewiges Leben geben kann. Allen, die ihm anvertraut sind, steht in Vers 17,3. Du aber bist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier wird was unmissverständlich dargelegt. Das heißt Leben, ewiges Leben. Gemeinschaft mit Gott zu bekommen, Leben zu bekommen und in den einen klaren Wort, was in den Vers 17,3 ganz am Schluss steht, im Erkennen. Im Erkennen des wahren Gottes in der Begegnung mit Jesus Christus. Da beginnt schon die erste spannende Herausforderung. Für die meisten Menschen heißt Religion, ja, ein bisschen, Gott, ein bisschen. Und man zieht aus dem Pool der Möglichkeiten alles herzu, was man so findet, was einen so anspricht. Der eine sitzt am Boden mit der Yogamatte und meditiert, der andere streckt in einen charismatischen Gottesdienst seine Antennen aus, wie er immer. Aber wer ist der allein wahre Gott? Wer ist es? Kommt schnell die Frage auf, das ist alles, das ist nichts. Für den anderen ist viel, für den anderen weniger. Wie gesagt, je nach Perspektive für die Menschen. Doch, wer ist der allein wahre Gott? Jesus ist der allein wahre Gott, der in die Menschheit gekommen ist, um unsere Antworten zu bedienen, die wir haben auf die Fragen des Lebens. Und was ist die Frage des Lebens? Das ist nicht irgendwas, was ich vielleicht habe, was ich brauche oder was ich will, sondern die Frage des Lebens ist immer Beziehung. Beziehung, die ein Fundament hat, die auf Liebe gebaut ist. Und die Antwort ist eigentlich immer ganz einfach. Wer bekennt, dass Jesus der Herr ist, der ist Kind Gottes, wie es im Wort steht. Wenn Jesus unser Herz erreicht mit der Liebe, die ganz anders ist als wie der weltliche Konsum, wie das weltliche Denken und Handeln, der wird verwandelt werden. Eben in das, was Jesus da in Johannes 17 genau beschreibt, in das Einssein mit Gott, in das Einssein mit Jesus und dem Heiligen Geist, in das Einssein um das Leben der Fülle, in der Reinheit, in der Schönheit zu entdecken. In den Versen 4 bis 11 kommen die tiefen Worte aus dem Mund, wo es so aussagt an gegenseitiger Wertschätzung, an Annahme, an Hingabe, an Aufgabe und an dem völligen Einssein. Wofür schlägt das Herz Gottes? Es schlägt, um uns zu erreichen, um unseren Herzton zu erreichen. Glaube ist nie Einsamkeit, sondern mindestens Zweisamkeit, du und Gott. Und wenn es darum geht, dass man mehr will, als wie Zweisamkeit, sprich Gemeinde, dann ist das nicht unbedingt ein Recht darauf, sondern ein Vorrecht, das uns Gott schenkt. Wenn die Gemeinde da klar ist, ist das nicht irgendein Problem oder sonst was, sondern das ist ein Vorrecht, das die Gemeinde gibt. Egal, ob dort jetzt 50 Leute sitzen oder wir, wie wir dort sitzen, das ist ein großes Vorrecht. Oft sind wir traurig, weil das Vorrecht so wenige Menschen nutzen. Ist er so? Man kann natürlich beten darum, dass das Vorrecht mehr Menschen nutzen und gleichzeitig haben wir das Vorrecht, dass wir das aber haben, was da ist. Dass wir eins sein dürfen mit ihm. Die Gemeinde Jesu vor Ort zu haben, ist ein großes Geschenk. Eine Gemeinde, die lebendig ist, die nicht tot ist, die eins ist mit ihm und auch untereinander. Aber es ist kein Privileg, sondern ein Geschenk. In Apostelgeschichte 2,42, um einen kurzen Exkurs zu machen, steht was drinnen, was das Kerngeschäft der Gemeinde wäre. Die Lehre der Apostel, das Brotbrechen, das Gebet und die Gemeinschaft. Was passiert da? Kerngeschäft der Gemeinde Jesu. Über viele Jahre schon. Und da möchte ich auch hier an der Stelle, wenn ich über Johannes 17 rede, Mut machen, das nicht loszulassen. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, wenn es manchmal mühsam ist und wenn es manchmal schwierig ist. Wir brauchen nicht in den Keller zu gehen, um dort zu feiern, in einen dunklen, muffligen Raum, sondern so wie da in einen schönen Raum, der eine Perspektive gibt. Und wir dürfen aber andere Menschen gleichzeitig einzuladen, in die Gemeinschaft einzutreten. Nicht um ein Mitglied zu gewinnen, sondern um eins zu werden mit Jesus. Wir brauchen auch nicht auf einem gepolsterten Sessel sitzen, sondern wir dürfen in der Lebensschule sitzen, wo man manchmal vielleicht auf einem harten Sessel sitzt, der manchmal wehtut. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir dürfen Menschen zu Jüngern machen, nicht zu Kirchenbeitragszahlern oder Spendern, die treue Leben lang ja Götter liefern, sondern zu Jüngern. Zurück zum Ursprünglichen. Im weiteren Vers kommt so viel zum Ausdruck, was Jesus da beschreibt. Jesus sorgt sich und herzt sich um die Seinen. Sorgen deshalb, weil sie ihm anvertraut sind. Er weiß um den Kampf in der Welt, um das Gut, um das Böse, um all das Menschliche, was so mitkommt. Im Menschsein und auch im Menschbleiben. In allen und gebahrt und verbunden mit dem Wort, das aus der Ewigkeit in die Vergänglichkeit kommt, um wieder in die Ewigkeit zu führen. Jesu Sehnsucht ist es, Menschen zum Vater zu bringen. Was ist unsere Sehnsucht? Menschen zum Vater zu bringen. Wenn Jesu Sehnsucht ist, Menschen zum Vater zu bringen, in die Gemeinschaft zu stellen, dann sollte unser Herz dafür brennen, dass wir Menschen einladen, in die Gemeinschaft mit dem Ewigen zu treten, mit dem Vater. Leben wir so, dass wir Menschen Hoffnung machen? Leben wir so, dass wir für Menschen Fragen auftun, dass uns fragen, ohne dass wir was sagen müssen? Leben wir so, dass unser Leben eigentlich ein Unterschied ist zu den Massen? Nicht, weil wir vielleicht besser sind oder weil wir vielleicht gescheiter sind oder sonst was, sondern weil uns Gottes Geist dazu drängt und erfüllt. Wiederum Evangelium weitergeben, weitersagen und vor allem leben. Nicht aus uns, sondern aus dem tiefen Erkennen. Das ist unser Auftrag. Wir verkaufen keine Versicherungspolicen der Ewigkeit, die ein besseres Leben versprechen. Unser Leben als Christ muss durchaus nicht besser sein, muss durchaus nicht gesünder sein in der Welt, muss durchaus nicht reicher sein als wir die anderen. Im Gegenteil, wir können arm, krank und verletzt sein. Wir verkaufen keine Policen der Ewigkeit, sondern wir geben Menschen Hoffnung durch Liebe, die in Jesus Christus ein Gesicht gehabt hat. Wir sind Zeugen, Nachfolger und Jünger, keine Armleuchter, Wegweiser oder sonst was. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit, steht weiter hinten im Vers 17, das habe ich vorher nicht vorgelesen. Was meint Jesus? Was ist das Wort? Er ist das Wort, das Fleisch wurde. Er ist der, der unter uns wohnte, also ganz und absolut und er. Und wir in der engen Bindung an ihm. Und in der absoluten Bindung an ihm, die das Leben mit sich bringt, kommt der Auftrag in Vers 18, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich euch. Du kannst nur in die Welt gehen, wenn wir an der Hand Jesu gehen. Er hilft uns auf, wenn wir stürzen. Wenn wir ganz bei ihm sind, dann stärkt er uns, dann ermutigt er uns. Und vor allem er zeigt uns das, was wir zu tun haben. Nicht, was wir uns aussuchen zu tun. Jetzt könnte wieder kommen der Einwand, wenn wir ganz mit Jesus eins sind, dann geht ja unsere Freiheit verloren. Ja, die Freiheit, die die Welt verspricht, ist wirklich futsch. Aber die Perspektive aus der anderen Welt, aus der neigen Welt, die Gott uns schenkt durch sein Reich, ist eine gänzlich andere. Mit Blick, den Gott uns schenkt auf die Welt, werden wir vollkommen neige Freiheit haben. Eine Freiheit, bindungslos zu leben, aber trotzdem in Verbindlichkeit zu leben. Frei werden von Menschen, die uns knebeln, um trotzdem Menschen zu begegnen, denen Angst macht, in der Welt zu leben, die Freiheit brauchen, um in Freiheit zu wachsen, reifen, um Antwort zu geben, frei zu fliegen und gleichzeitig zu wissen, da ist einer da, der tragt mich, der hält mich, der geht mit mir. Frei, um zu stehen und zu wissen, wer unser Fundament ist, dass der Boden unter unseren Füßen nicht wegbröselt. Jesus ist da, weil er uns begegnen möchte. Er ist da, weil er uns in Beziehung bringen möchte, in Begegnung bringen möchte. Mit seinem Vater und mit Nächsten. Er lädt uns immer wieder ein, die Sichtweise völlig umzudenken. Aus unserer oft eingeschulten Christlichkeit. Den Blick auf Gottes Reich zu legen, das viel größer ist als unser kleines Reich, als unser Refugium, in dem wir herrschen. Jesus ist die Einladung zum Leben, weil er das Leben ist. Lassen wir uns die Herrlichkeit des ewigen Gottes nicht entgehen, auch da auf Erden nicht schon. Indem, dass wir warten auf die Ewigkeit, ne, die beginnt jetzt. Ist im Vers 22 steht so schön drinnen, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Jesus, er gibt die Herrlichkeit des Lebens. Wir dürfen sie ergreifen in unserem Alltag. Wir dürfen Jesus einladen, jeden Tag bei uns zu sein mit uns zu gehen und mit uns durchzugehen, auch in die unmöglichen Situationen, die uns begegnen. Sei es in Beziehungen, in Verantwortungen, egal wo wir stehen. Und die Herrlichkeit kann es niemand nehmen. Auch nicht, wenn die Welt im Chaos rechts und links untergeht. Wir können das da, was Jesus tut, nach oben schauen und anrufen. Die Leitung ist ständig frei. Auch wenn wir scheitern, auch wenn wir hinfallen. Er hilft uns auf und die Herrlichkeit vergeht nicht. Das ist absolut und gut. Gerecht und wahr. Das Einzige und Beste, was wir als Christen tun können, ist auf Jesus zu schauen. Ihm nachzufolgen, nachzugehen und von ihm zu lernen. Ich wiederhole das nochmal, was Jesus am Anfang gemacht hat. Er hob seine Augen auf zum Himmel und sprach. Mich den Kindern, dass die das jetzt genauso derz in der Stille Jesus einlädt. Ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt stehen. Und auf Gott schaut's, auf unseren Vater, der unser Herz berühren möchte. Dass das Einssein mit ihm hervorhebt und gleichzeitig bittet, dass er uns ständig und neig erfüllt mit dem, was er uns geben will. Nämlich mit Beziehung zu seinem Sohn und die Kraft des Heiligen Geistes. So lade ich ihn ein, in der Stille zu beten. Amen.